Wer in den letzten Wochen die Predigten gehört hat oder im Internet nachverfolgt hat, der wird feststellen, dass es da eine Stoßrichtung gab. Ein Satz, der sich immer wiederholt hat. Und zwar die Aufforderung des Apostel Paulus an Timotheus: Bekenne dich ohne Scheu zu unserem Herrn. Bekenne dich ohne Scheu zu unserem Herrn. Und mit Jakobus zu sagen, in Kapitel 1, Vers 22, seid aber Täter des Worts und nicht Hörer allein. Wie kann das nun konkret werden? Das, wovon wir vielleicht schon voll sind, diese Vorfreude auf die Begegnung mit Mitmenschen, die Jesus noch nicht kennen. Und da haben im November die Ältesten und Diakone unserer Gemeinde sich zusammengesetzt und ganz mutig ein Ziel formuliert. Ich möchte das hier an dieser Stelle vorstellen. 17 Personen waren wir und haben Folgendes auf Papier gebracht, was hoffentlich nicht nur auf Papier bleibt. In jeder Straße unserer Kernstadt erzählen Geschwister unserer Gemeinde mindestens einem Haushalt mit gemeindefremden Bewohnern in 2017 von Jesus. Ich wiederhole. In jeder Straße unserer Kernstadt Haiger erzählen Geschwister unserer Gemeinde mindestens einem Haushalt mit gemeindefremden Bewohnern in 2017 von Jesus. Das ist unser Ziel. Und wenn man sich die Straßen unserer Stadt anschaut, stellt man fest, es sind 90 an der Zahl. Und wenn wir das Ziel erreichen, haben mindestens 90 Menschen unserer Stadt das Evangelium gehört. Die frohe Botschaft von Jesus Christus in Straßen wie am Lohgraben, Bismarckstraße, Goethestraße, Hammerweg, Hickenweg, Hopfenweg, Isabellenstraße. Ihr kennt die Straßen. Wir wohnen in diesen Straßen. Und mit den Worten Jesu möchte ich das nochmal bekräftigen. Aus Lukas Kapitel 14, Vers 21, da sagt Jesus: Geht schnell hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt. Nach der Predigt. Er sagt in Matthäus 5, Vers 16: So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten. Ich meine, hier ist es schön hell heute Morgen. Schön. Aber unser Ziel ist, rauszugehen und das Evangelium weiterzutragen an die Menschen, die es hören müssen. Und wenn wir am Ende der Stadt feststellen, dass in den Straßen unserer Kernstadt ein Lichtlein aufgegangen ist und dass am Ende viele Straßen erleuchtet sind, weil Menschen von Jesus gehört haben, ich glaube, dann werden wir viel Grund zu feiern haben. Wir fangen in der Kernstadt an und arbeiten uns dann weiter. Im ganzen Lahn-Dill-Kreis erzählen wir von Jesus, in Hessen und bis ans Ende der Welt. Nach dem Prinzip Jesu in Apostelgeschichte 1, Vers 8. Aber es ist so schnell gesagt, erzähl von Jesus. Was meinen wir denn damit? Ich meine, wie gehe ich konkret vor oder was genau sage ich, wenn ich mit jemandem im Gespräch bin? Das kann man ja gar nicht planen. Das hatten wir in den vergangenen Predigten ja auch festgestellt. Diese Momente sind hochheilig. Das sind die geplanten, vorbereiteten Verhältnisse, in denen wir wandeln, die Gott schon zuvor bereitet hat. Wir werden überrascht sein von diesen Begegnungen und wir werden erfreut sein von den Gesprächen, die wir führen. Deswegen kann man das gar nicht planen und am Ende wird auch deutlich, warum man das nicht so auch erlernen kann. Und doch will ich heute darüber sprechen oder die Frage stellen: Meinen wir das Gleiche, wenn wir vom Evangelium reden, von der guten Nachricht reden? Ich war überrascht, als ich im Galaterbrief Kapitel 1, Vers 6 folgenden Vers, unseren Predigttext, gefunden habe. Da sagt nämlich der Apostel Paulus in Galater Kapitel 1, Vers 6: Ich wundere mich, dass ihr euch so schnell zu einem anderen Evangelium abwendet. Ein bisschen verkürzt, ich lese es nochmal vor, wie es hier steht in Vers 6. Ich wundere mich, dass ihr euch so schnell von dem, der euch durch die Gnade Christi berufen hat, abwendet zu einem anderen Evangelium. Gibt es ein anderes Evangelium? Kann man sich vom Evangelium abwenden, sind die ersten Fragen, die ich mir stelle. Der Apostel Paulus ist dort in Galatien, in der heutigen Türkei, und schreibt den Gemeinden in Galatien einen Brief, den Galaterbrief. In Vers 2 stellen wir fest, es sind tatsächlich die Gemeinden, die diesen Brief erhalten. Also Gemeinden, die ja das Evangelium zuerst gehört haben und aufgrund dessen dann sich Christus zugewandt haben, sich ihm anvertraut haben, da sind Gemeinden entstanden. Und zu diesen Christen, zu diesen wiedergeborenen Christen, sagt der Apostel Paulus, ich wundere mich, dass ihr euch so schnell vom Evangelium abwendet. Er sagt nicht, ich wundere mich, dass einige von euren Gemeinden sich vom Evangelium abwendet. Er sagt, ich wundere mich, dass ihr euch so schnell von dem Evangelium abwendet. Und da habe ich mich gefragt, wie kann sowas passieren? Und wenn wir ihn als Gastprediger einladen würden, den Apostel Paulus, und er hier stehen würde, würde er das richtige Evangelium hier vorfinden oder ein anderes? Würde er auch sagen, ich wundere mich, dass ihr euch so schnell vom Evangelium abwendet? Und dann muss man natürlich darüber reden, was ist das wahre, das richtige Evangelium? Die gute Nachricht, die uns die Bibel so auch offenbart. Und das ist natürlich nicht so leicht, denn da muss man das gesamtbiblische Kontext berücksichtigen. Und das will ich heute nur punktuell behandeln, das Thema, und lade ein, dass wir auch in diesem Jahr uns damit beschäftigen, mit der Frage, was ist das Evangelium? Vielleicht war es für den einen oder anderen selbstverständlich, warum die Frage. Und wenn man aber darüber nachdenkt, es steckt so viel mehr drin und es lohnt sich, da zu forschen und es von Gott schenken, geben zu lassen. Ich möchte eine Frage stellen, die offenbart, ob wir auf dem richtigen Weg sind oder nicht. Ich möchte eine Frage stellen, auf die wir jeder für sich antworten können, um dann zu erkennen, haben wir das richtige Verständnis vom Evangelium, ja oder nein? Diese Frage ist ganz simpel und doch offenbart diese Frage sehr viel. Die Frage lautet folgendermaßen: Ist Gott mit dir zufrieden? Ist Gott mit mir zufrieden? Eine ganz einfache Frage, die sich vermutlich jeder Mensch hier auf diesem Globus, der eine Vorahnung hat, dass es da eine höhere Gewalt gibt außerhalb des Lebens, in der sogenannten Transzendenz, wer diese Sehnsucht nach einer höheren Macht, nach einem Gott hat und schon vermutet, da muss es doch jemanden geben, er wird sich dann diese Frage stellen: Ist dieser Gott mit mir zufrieden? Wie ist deine Antwort? Wie ist meine Antwort auf diese Frage? Oft wird diese Frage dann am Ende des Lebens sehr spannend. Auf dem Sterbebett fragt man sich in der ruhigen Minute: Ist Gott mit mir zufrieden? Gefalle ich ihm? Hier geht es um ein Feedback Gottes und nicht um ein Feedback der Menschen. Natürlich gibt es diese Auswertungen, habe ich bei vielen Jugendgottesdiensten miterlebt, dass im Anschluss an so einen Jugendgottesdienst ein Zettel ausgeteilt wurde und dann wurde ein Gottesdienst ausgewertet und man durfte dann den Prediger beurteilen, die Lieder beurteilen, den ganzen Gottesdienst beurteilen. Heute darf Gott uns beurteilen und er ist letztlich der Richter, er wird beurteilen. Und letztlich ist es ja auch interessant und spannend, was er von mir denkt. Ist er mit mir zufrieden? Gott, hier ist dein Feedbackzettel, fülle doch bitte aus, wie du über mich, David Kröker, denkst. Paulus geht es immer wieder um das Feedback Gottes, um die Frage, wie denkt Gott über mich? Hier in diesem Kapitel 1 im Galaterbrief sagt er in Vers 10, denn rede ich jetzt Menschen zuliebe oder Gott? Oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich noch Menschen gefiele, so wäre ich Christi Knecht nicht. Ihm geht es um diese Frage, ist Gott mit mir zufrieden? Das ist die Hauptsache. Und die Frage kann man ja mal stellen, jeder für sich. Denn das ist auch die Frage unserer Mitmenschen in unserer Stadt. Vielleicht viele, die wir antreffen werden, sind christlich sozialisiert. Sie werden von diesem großen Gott gehört haben, in der Konfirmation, im biblischen Unterricht, in der Schule. Sie wurden bestimmt eingeladen zu einem Zeltlager, einem Jugendgottesdienst. Es gibt ja Unmengen an Flyer, die hier dann durch diese Gegend gehen, wo ständig eingeladen wird zu christlichen Veranstaltungen. Und mit Sicherheit waren viele Mitbürger unserer Stadt schon mal bei so einer Veranstaltung, haben von diesem Gott gehört und werden sich mit dieser Frage auseinandersetzen, früher oder später, meist später, ist Gott mit mir zufrieden? Haben wir dann eine gute Botschaft, eine gute Nachricht? Haben wir das Evangelium dann parat? Was sagen wir dann? Können wir das aber erstmal für uns beantworten? Ist Gott mit dir zufrieden? Und hier gibt es nur eine richtige Antwort, die ich dann biblisch auch untermauern möchte. Eine richtige Antwort auf die Frage, ist Gott mit mir zufrieden? Dann kommt wie aus der Pistole geschossen, dass die Antwort ja. Und während ich das Ja ausspreche, vertraue ich nicht auf meine Werke, sondern auf das Werk Jesu Christi am Kreuz von Golgatha. So einfach ist das. Frage, ist Gott mit dir zufrieden? Ja, denn Jesus Christus starb für mich. Punkt. Jesus ist für mich gestorben. Gott ist zufrieden mit mir. Und das kann ich jeden Tag so sagen. Gott ist zufrieden mit mir. Gott hat Gefallen an mir und meiner Person. Und bevor ich die Frage stelle, hat er Gefallen an meiner Predigt, an meiner Verkündigung, an meinem Dienst, ist die einzig wichtige Frage, ist er zufrieden mit mir? Und wenn ich das ausrufen kann, ja, er ist zufrieden mit mir. Gott, der Schöpfer von Himmel und Erden, er freut sich an mir, dann trete ich anders auf. Nur so kann man sich dann auch sich erklären, warum Paulus so selbstbewusst aufgetreten ist. Ihn interessierte diese Frage, wie denkt Gott über mich? Und er ist dem nachgegangen, hatte diese persönliche Begegnung mit Jesus Christus, hat das Evangelium in dem Römerbrief durchdacht und kommt zu dem Schluss, ja, Gott ist zufrieden mit mir. Und dann kann er dem anderen diese gute Botschaft mitteilen. Es gibt einen Weg dahin, dass du diese Frage beantworten kannst, die ja dann entscheidend ist, wenn man kurz vor dem Ableben ist. Stellt euch mal vor, es ist irgendwann soweit und wir schauen dem Tod ins Auge und wir werden dieses Leben verlassen. Ist es denn nicht schön zu wissen, dass dieser große Gott zufrieden mit mir ist? Das ist unsere gute Nachricht. Aber wem ging es vielleicht so, dass er bei dieser Frage dann etwas zweifelte? Naja, ist Gott wirklich mit mir zufrieden? Und dachte dann an seine Werke, an seine Dienste, an sein Herz. Und war sich nicht so ganz schlüssig, ist Gott mit mir zufrieden, ja oder nein? Ich will nicht zusprechen, ja, Gott ist mit dir zufrieden. Ich glaube, Gott offenbart es uns durch seinen Heiligen Geist. Und wir werden es erkennen. Aber wenn die Gedanken dann in der ersten Reaktion dann nicht nach Golgatha gingen, zum Werk Jesu, sondern zu meinen Werken und meinen Diensten gingen, dann fange ich an zu schwimmen. Dann bin ich mir nicht mehr so ganz sicher, ist er mit mir zufrieden, ja oder nein. Nur dann, wenn wir, und nicht nur bei der Bekehrung am Anfang, sondern tagtäglich das vor Augen haben, was wir an Ostern feiern werden, dass Jesus Christus für uns gestorben ist, nur dann können wir sofort ausrufen, ja, Gott ist mit mir zufrieden, denn Christus starb für mich. Ich möchte es, wie gesagt, untermauern. In Römer Kapitel 5, Vers 9 sagt Paulus, vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn vom Zorn gerettet werden. Wir lesen hier ein für uns etwas befremdliches Wort, Zorn. Der Zorn Gottes. Ist das eine Realität? Ist das eine Wirklichkeit? Wir wurden gerettet vom Zorn Gottes. Also wir, die wir Kinder Gottes sind. Gott ist also nicht mehr zornig auf uns. Sein Zorn liegt nicht mehr auf mir, David Kröker. Und warum nicht? Weil Jesu Blut geflossen ist. Sein Blut hat mich gerechtfertigt. Und somit ist der Zorn Gottes gestillt in Bezug auf meine Person. Heißt das dann im Umkehrschluss, dass Gott zornig ist über Menschen, die ihm noch nicht nachfolgen oder ihm nicht sich anvertraut haben? Johannes 3, Vers 36, wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Es lohnt sich mal darüber zu reden, wie Gott uns beurteilt, wie Gott über uns Menschen denkt. Und wenn wir feststellen, da liegt der Zorn Gottes nach wie vor auf den Menschen, die ihn nicht kennen, das packt mich. Wenn ich nur durch die Straßen unserer Stadt gehe und feststelle, das sind Menschen, die nicht wiedergeboren sind, dann muss ich das so erkennen aus der Schrift, dass Gottes Zorn auf ihnen liegt. Sie sehen das Leben nicht, so sagt es Paulus in diesem Vers, und Gottes Zorn ist auf ihnen. Ein weiterer Vers in Epheser 2, Vers 3. Ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung, ist ein bisschen einfacher zu verstehen. Wir alle haben früher so gelebt. Wir ließen uns von den Begierden unserer eigenen Natur leiten und taten, wozu unsere selbstsüchtigen Gedanken uns drängten. So wie wir unserem Wesen nach waren, hatten wir, genau wie alle anderen, nichts verdient als Gottes Zorn. Wow. Ist Gott mit mir zufrieden? Oder liegt Gottes Zorn auf mir? Das ist nicht irgendeine Frage. Das ist eine existenzielle Frage. Das ist eine Frage, die darüber entscheidet, ob ich die Ewigkeit bei ihm verbringe oder nicht bei ihm verbringe. Liegt Gottes Zorn auf mir oder ist er zufrieden mit mir? Und ich glaube, es gibt keinen Graubereich. Es gibt nicht, naja, er findet mich nett. Er ist okay mit mir. Entweder er ist völlig zufrieden mit mir und ich kann sagen, ja, er ist zufrieden mit mir, oder ich muss eingestehen und sagen, nein, sein Zorn liegt auf mir. Was ist die entscheidende Frage? Vertraue ich Christus? Dass sein Tod am Kreuz von Golgatha stellvertretend für mich geschehen ist, sodass ich nicht mehr diese Strafe abbekomme, die auf Jesus Christus lag. Damals. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Für einen Moment die Perspektive Gottes auf uns Menschen. Für ihn ist entscheidend, für den Vater im Himmel ist entscheidend, ob die Menschen, die hier auf dieser Erde rumlaufen, Christus vertrauen oder nicht. Und ihr merkt, je länger ich darüber rede, wie weniger unsere Werke, unsere Dienste, unsere Aussagen Gewicht haben. Es kommt nicht darauf an. Das Einzige, was zählt, ist Christus. Jesus. Ich will das mal ein bisschen runterbrechen, damit wir da auch einen Zugang bekommen, wie wichtig diese Erkenntnis ist. Als am vergangenen Donnerstag mein Sohn Moses 4 Jahre sich fertig gemacht hat für den Kindergarten, dann war ich ein bisschen erstaunt darüber, dass er sein Aussehen beurteilt, also ob sein Pullover jetzt gut aussieht oder nicht, war für ihn plötzlich wichtig. Und ich war ein bisschen erschrocken darüber, warum machst du dir Sorgen über dein Aussehen? Und ich bin dann sofort zu ihm hin, bin auf die Hocke, habe seine Hände in meine Hände gelegt, ihm in die Augen geschaut und habe gesagt, Moses, du bist wunderschön. Papa, was ist denn an mir schön? Und während ich jetzt überlegte, was zähle ich denn auf, merkte ich, das ist die Offenbarung der Verkündigung für Sonntag, ich darf jetzt nur Dinge nennen, die er nicht ändern kann. Moses, deine Augen, bildhübsch. Deine Ohren, boah. Und wir haben noch nicht über deine Nase gesprochen. Moses, ich bin beeindruckt von, was gibt's denn noch, was er nicht ändern kann? Deine Finger, wow. Und warum wollte ich diesem meinem Jungen nicht irgendwas nennen, aufzählen, was er ändern hätte können? Vielleicht hätte er dann später den Stress, den inneren Druck zu versuchen, das so zu machen, wie es Papa gefällt. Hätte ich gesagt, deine Frisur heute ist top. Ich weiß es nicht, aber das ist ja das, was wir dann gerne hören und dann darauf achten, ob es dann beim nächsten Mal sich so verhält. Aber was tut Gott? Er sagt uns Menschen, ich liebe dich. Und sucht einen Punkt, den wir selbst nicht beeinflussen können. Ich liebe dich, weil mein Sohn, Punkt, für dich gestorben ist, weil er dich befreit hat, weil du ihm vertraust. Und dann werden wir frei. Und dann sind wir Kinder Gottes frei. Wir müssen uns nicht anstrengen, ihm irgendwie zu gefallen, was in anderen Religionen an der Tagesordnung ist. Wir müssen nicht darüber nachdenken, haben wir ihn jetzt erfreut mit den Werken und den Leistungen, die wir vollbracht haben? Ist Gott zufrieden mit mir? Und denken dann an die Dinge, die wir in der vergangenen Wochenende für ihn getan haben? Quatsch! Auf die Frage, ist er zufrieden mit mir, gibt es nur eine Antwort. Ja, vorausgesetzt, ich vertraue auf Jesus Christus. Und deswegen merken wir dann, wie wichtig Jesus Christus nicht nur für unseren Beginn als Christen war, bei der Evangelisation, wo wir das erste Mal das Evangelium gehört haben, sondern jeden Tag. Heute auch. Nach dem Gottesdienst werde ich mich fragen, ja, sind die Menschen mit mir zufrieden gewesen, mit der Predigt, war die okay? Dann gibt es nur eine Frage, die entscheidend ist, ist Gott mit mir zufrieden? Und dann muss ich überlegen, habe ich auch beim Verkündigen auf Christus vertraut? Und das ist die Antwort. Dann ist er zufrieden. Egal zunächst, was bei rumkommt. Das heißt, wir reden noch gar nicht über Ergebnisse, Erfolge, Früchte. Das ist zweitrangig. Die erste Frage ist, erkenne ich an, dass er mit mir zufrieden ist, aufgrund dessen, was sein Sohn am Kreuz von Golgatha für mich getan hat? Es wird in einzelnen Bibelstellen deutlich, wie Psalm 51, Vers 18, da sagt David, denn du hast keine Lust am Schlachtopfer, sonst gäbe ich es. Brandopfer gefällt dir nicht. Die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du Gott nicht verachten. Ich meine, die ganze Bibel, das Alte Testament ist voll von Schlachtopfern und Brandopfern. Lest mal und ihr werdet sagen, das ist ermüdend. Ich kann nicht über so viel Blut lesen. Das ist nicht schön. Aber die Bibel ist voll davon. Und jetzt sagt David hier, du hast keine Lust am Schlachtopfer. Wie soll man das denn verstehen? Ich meine, mit Schlachtopfer meinen wir Werke, Dienste für Gott im Tempel. Wo man sofort übertragen kann, Dienste, die wir hier auch in unserer Gemeinde vollbringen. Und dann zu hören von David, du hast keine Lust daran. Wie soll man das denn verstehen? Die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist. Er löst es auf. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du Gott nicht verachten. Meine Frage an dich und an mich, habe ich einen zerbrochenen Geist und ein zerbrochenes Herz? Denn das wird er nicht verachten, daran hat er Freude, damit ist er zufrieden. In dem Moment, wenn die Frage im Raum steht, ist Gott mit mir zufrieden? Und ich antworte, ja, weil Christus für mich gestorben ist, zerbricht mein Herz, mein ganzer Stolz. Denn all das, was ich über Jahre vielleicht aufgebaut habe, zählt plötzlich nicht vor Gott. Nur Jesus und seine Tat. Und dann zerbricht etwas in mir. Und dann sagt Gott, daran habe ich gefallen. Und alles, was daraus erwächst an Taten, an Dienste, werden Frucht bringen, sind aber nicht letztlich das, worauf Gott oder worüber Gott sich freut, sondern über das zerbrochene Herz. Heißt, wenn wir Gott über Jahre dienen und da ist kein zerbrochenes Herz, was würde David sagen? Du hast keinen Gefallen daran. Es ist erschreckend, aber zutiefst befreiend, denn wir müssen uns dann nicht über die Werke identifizieren. Wir sind nicht das, was wir tun. Wir sind das, was Christus getan hat. Wir sind nicht das, was wir sagen, sondern wir sind das, was Christus selbst gesagt hat. Es ist vollbracht. Es ist alles erledigt. Gott ist zufrieden. Wir sind versöhnt mit dem Vater. Es ist Freiheit pur. Das ist so, wie wenn ich meinem Sohn sage, du brauchst nicht die Liebe verdienen durch das, was du anziehst oder das, was du tust. Ich liebe dich, mein Sohn. Das ist unglaublich, ihr Lieben. Und das kann man auch nicht glauben. Es sei denn, Gott schenkt uns diesen Glauben dafür. Und deswegen kann man das auch nicht erlernen. Es ist etwas, was Gott uns offenbaren muss durch seinen Geist. Und es ist meine Sehnsucht und meine Hoffnung, dass die Verkündigung heute nicht leer zurückkommt, sondern das, was aus dem Wort Gottes weitergegeben wird, eben Frucht bringt, sodass da Glaube gewirkt wird, wie es im Römerbrief Kapitel 10 heißt. Kennt ihr diese Stelle aus Lukas 17, natürlich, also mit dem verlorenen Schaf? Und am Ende heißt es, so wird Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die die Buße nicht nötig haben. Wir denken, wenn wir Buße hören oder Evangelium hören, direkt an den Anfang unseres Christseins, an irgendwelche Evangelisationen, wo es dann im Raum der Stille zur Buße kommt. Jesus meint das nicht so, dass es etwas war, sondern etwas, was immer ist, ein zerbrochenes Herz. Und da freut sich Gott mehr als über 99, die der Buße nicht nötig haben. Vielleicht kennt ihr das. Es gibt so Erziehungsmaßnahmen, die ich hier an dieser Stelle entlarven, aufdecken möchte. Kennt ihr das? Gott freut sich, wenn du aufräumst. Gott ist traurig, wenn du nicht zu Ende isst. Das ist gemein. Ach, die armen Kinder. Die müssen ja irgendwie Gott zufriedenstellen mit dem Aufräumen ihres Zimmers. Oh, was für ein Gottesbild wird in die Kinder gepflanzt. Wir müssen da aufpassen. Gott freut sich, wenn wir ihm Lieder singen. Habt ihr schon mal sowas gehört? Gott freut sich, wenn wir ihm dienen. Gott freut sich, wenn wir Christus vertrauen. Punkt. Gott ist zornig, wenn wir Christus nicht vertrauen. Punkt. Aber dem Kleinen zu sagen, Gott freut sich, wenn du jetzt aufräumst, ist einfach nicht wahr. Es ist nicht das Evangelium. Der Herr hat Gefallen an denen, die ihn fürchten, an denen, die auf seine Gnade harren, auf seine Gnade vertrauen. Fallen solche Sätze im Alltag wie: Jesus, ohne dich geht unsere Ehe baden. Also gehen wir nicht als Ehepaar baden, sondern ohne dich geht das den Bach runter. Oder dass man sich dann zuspricht zum Ehepartner, lass uns in der Kindererziehung Jesus vertrauen. Herr, sei mir auf der Arbeit gnädig. Es ist deine Gnade, dass wir heute alle lebendig am Tisch sitzen. Führe mich in dieser Sitzung. Danke, dass du mich nicht im Stich lassen wirst. Sind das Aussagen, die dann in unserem Alltag immer wieder fallen? Nicht pro forma, weil man beten sollte, sondern weil man diese Gnade vor Augen hat? Oder in Besprechungen, ja, dass man dann innehält und sagt, lasst uns da Gott vertrauen. Wir sind da von seiner Gnade abhängig. Ohne Jesus wird das sowieso nichts. Sind das Formulierungen, Aussagen, die dann fallen in einer Sitzung, in einer Mitarbeiterbesprechung? Es gibt manchmal den Gedanken, ja, ohne mich geht gar nichts. Lasst uns das überprüfen, unser Glauben, unseren Dienst. Jeder für sich. Ist Gott zufrieden mit mir, mit meinem Dienst? Denn Paulus sagt zu den Galatern in Kapitel 3, Vers 3, nachdem ihr im Geist angefangen habt, wollt ihr jetzt im Fleisch vollenden. Es ist eine Gefahr, die wirklich real ist. Die Gemeinden in Galatien, die sind wahrscheinlich entstanden, weil dann da jemand von Jesus erzählt hat, der Apostel Paulus. Und die Gemeinden sind entstanden, weil Menschen mit Jesus eine persönliche Beziehung hatten. Und dann haben sie erkannt, wie gut Gott ist und wie kraftvoll er ist, durch seinen Geist Dinge wirkt und tut. Und dann haben sie wahrscheinlich in den ersten Jahren ihrer Gemeindegründungsarbeit viele Kraftwirkungen erlebt, Wunder erlebt, Führungen erlebt. Sie waren wahrscheinlich immer erstaunt darüber, wie konkret Gott leitet im Alltag und waren sehr gelassen über den morgigen Tag, wie es werden würde. Und dann hatten sie diese Erfahrung gemacht und Jahre später haben sie sich gefragt, warum passiert jetzt nichts und dachten sich, naja, wir haben ja vor Jahren eine Erfahrung gemacht, lasst uns dann diese Methode, die wir damals umgesetzt haben, auch heute nochmal umsetzen, sodass wir ähnliche Früchte erleben. Irgendwie funktioniert das nicht mehr, lasst uns dann nochmal studieren und gucken, wie kann man heute persönliche Evangelisation betreiben. Und Paulus sagt, das, was ihr im Geist damals angefangen habt, das versucht ihr im Fleisch zu vollenden. Vertraut doch heute auch, dass Christus in der Lage ist, im Jahr 2017 durch die Straßen der Stadt zu gehen und Menschen vorzubereiten auf das Evangelium. Vertraut. Aber das wird unser Herz brechen. Wo wir dann sagen, naja, wir dachten, wir hätten es in der Hand, aber wir stellen fest, wir haben es nicht in der Hand. Du hast es in der Hand. Und das ist ein zerbrochenes Herz. Und dann wird sich Gott freuen, haben wir eben gelesen. Also nochmal diese Verwunderung des Apostel Paulus im Galater 1, Vers 6. Ich wundere mich, dass ihr euch so schnell von dem, der euch durch die Gnade Christi berufen hat, abwendet zu einem anderen Evangelium. Trifft das auf uns zu, ja oder nein? Würde er sich wundern, wenn er hier stehen würde? Ich hoffe so sehr, dass er hier das Vertrauen in Jesus vorfinden würde. Und ich bete, dass Gott in seiner Gnade sich offenbart, sodass wir ihm vertrauen. Abschließend der Vers 11 noch im Galater 1, da sagt Paulus, ich tue euch aber kund, Brüder, dass das von mir verkündete Evangelium nicht von menschlicher Art ist. Ich habe es nämlich weder von einem Menschen empfangen noch erlernt, sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi. Es ist etwas Übernatürliches. Wir glauben ja wirklich, dass es einen Gott gibt. Wir glauben ja, dass es über diese natürlichen Welt eine übernatürliche Welt gibt. Wir glauben an Gott. Wir glauben an Engelwesen. Wir glauben an Christus. Wir glauben an den Heiligen Geist. Wir glauben daran, dass Gott Himmel und Erde erschaffen hat. Wir glauben daran, dass er in seiner Gnade uns berufen hat, dass er uns errettet hat. Wir glauben daran, dass es eine Hölle gibt. Wir glauben daran, dass wir Kinder Gottes für immer errettet sind. Das sind Dinge, die sind übernatürlich. Die kann man nicht erklären. Die Errettung Jesu Christi, also das Evangelium, die Rettung Jesu Christi, ist etwas, was wir selbst erstmal erfahren und dann bezeugen. Wir können es nicht erlernen. Also treten wir als Zeugen auf, in der Stadt, wo auch immer wir uns befinden. Zeugen, die einen Tatbestand bezeugen können, einen Unfallhergang beschreiben können, weil sie da waren, weil sie es gesehen haben. Und da bringt es nicht, jemanden herbei zu zitieren, der nicht da war, aber irgendwie besser reden kann. Da braucht es jemanden, der da war, der das gesehen hat, Und diejenigen, die Christus gesehen haben, ich meine jetzt nicht so, wie wir uns einander sehen, sondern im Geist gesehen haben, eine Beziehung, eine Begegnung mit ihnen hatten, sie bezeugen das, was sie selbst erfahren haben. Das kann man nicht erlernen, das ist eine Offenbarung Gottes. Und als solche gehen wir in die Straßen unserer Stadt. Amen. Ich bete noch und lass uns dazu aufstehen. Herr Jesus Christus, vielen, vielen Dank für dein Wort. Herr, wir glauben, dass dein Wort inspiriert ist. Du hast Paulus geleitet in dem, was er zu den Galatern gesagt hat. Herr, wir danken dir, dass du dich selbst offenbarst durch dein Wort. Herr, wir danken dir, dass du das heute getan hast. Es ist ein Versprechen, dass das Evangelium Kraft hat. Und so hast du schon etwas gewirkt. Herr Jesus, wir glauben daran, dass wir nicht aus uns selbst irgendjemanden umstimmen können, Christ zu werden, und wir beten um Gnade. Wir bitten dich, dass du uns leitest im Verkündigen und dass du dich den Menschen, mit denen wir im Gespräch sind, dann dich offenbarst, sodass sie dich sehen und wir dich bezeugen können und dann Menschen unserer Stadt errettet sind, für immer. Jesus, wir bitten dich, dass du das uns schenkst hier in unserer Stadt. Bitte beginn hier in diesem Raum. Herr, wenn da jemand ist, der nicht errettet ist, dann bitte ich dich, dass du dich jetzt offenbarst. Herr, wir bitten dich, dass du in unseren Familien beginnst, da wo jemand noch nicht errettet ist, wo Gottes Zorn ist, bitten wir dich, dass du Gnade schenkst. Herr, wir bitten dich, dass du dann auch in unseren Straßen, da wo wir umhergehen, Möglichkeiten schenkst, um deine Liebe weiterzugeben. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen. Bin den Platz.